Ja, guten Morgen. Wir machen weiter mit der Predigtreihe. Und so haben wir letzte Woche angefangen, schreibe ein Buch an die sieben Gemeinden. Ihr könnt gerne die Offenbarung schon mal aufschlagen, Offenbarung 2 bis 3. Und dann machen wir hier weiter. 1998 erschien dieser Film, die Truman Show. Wer kennt den Film? Im Handzeichen? Ja, doch einige. Also 1998 kam er in die deutschen Kinos und feierte weltweit große Erfolge. Zur Geschichte, da ist der Versicherungsangestellte Truman Burbank, der lebt in einer idyllischen Kleinstadt. Alles nett, alles schön, ganz sympathischer Kerl, ganz liebe Menschen um sich herum, hat eine nette Ehefrau. Was er aber nicht weiß, ist, dass er seit seiner Geburt der Hauptdarsteller in einer Live-Show ist. Er lebt an einer riesigen Kuppel, wo eine Kleinstadt aufgebaut ist, ein Meer, und der ist da noch nie rausgekommen und denkt, das wäre das echte Leben. Über 5000 Kameras halten jeden Moment des Tages fest. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche wird er live in die ganze Welt gestreamt und Tausende, ja Hunderttausende, Millionen von Menschen beobachten jeden Schritt seines Lebens, von der Geburt an. Nach 29 Jahren wird er misstrauisch, weil da mal irgendwie so ein Leuchter von der Decke des Studios fällt und noch so ein paar andere komische Sachen passieren. Und er fängt an, sich auf die Suche nach der Wahrheit zu machen. Also sehr, sehr interessanter Film. Über 5000 Kameras halten jeden Moment seines Lebens fest. Ja, wie gut, dass das bei uns nicht so ist. Ich meine, stell dir vor, die ganze Welt da draußen würde alles sehen, was du tust. Das wäre furchtbar. Wie gut, dass wir einen Rückzugsort haben, wo uns keiner sieht, wo wir mal nur für uns sind. Menschen tun ja die lustigsten Sachen, wenn sie denken, sie werden nicht beobachtet. Guck mal in Autos rein, wenn jemand an der Ampel steht und irgendwie laut halt singt oder popelt oder sonst was. Wir tun manchmal komische Sachen, wenn wir denken, keiner sieht uns. Aber es gibt doch einen, das haben wir eben schon eindrücklich gehört, der sieht uns wirklich immer. Der schaut noch besser hin als 5000 Kameras. Der schaut noch tiefer hin, als es in diesem Film der Fall ist. Und je nachdem, wie dein Leben und wie deine Beziehung zu Gott aussieht, macht dich das entweder froh und du sagst, schön, dass es einen gibt, der mich sieht, oder es macht dir Bauchschmerzen. Es macht dir Sorgen. Und so ist das ja auch bei uns im Leben. Also manchmal mache ich tolle Sachen und ich denke, hoffentlich hat es jemand gesehen. Ich möchte ja gern bewundert werden. Ich möchte ja gern Bestätigung bekommen. Oder es gibt auch manchmal ganz dumme Sachen, die ich mache und dann guckt man sich panisch um und hofft, hoffentlich hat das gerade keiner mitgekriegt. Jesus sieht uns. So habe ich mal den zweiten Teil überschrieben. Jesus sieht uns und das zieht sich so durch diese Briefe an der Offenbarung durch. Ich nenne es bewusst, Jesus sieht uns und nicht Jesus sieht mich. Denn in diesen Briefen geht es nicht nur an Einzelpersonen. Also Arthur hat das letzte Woche schon erwähnt. Diese Briefe gehen an den Boten der Gemeinde. Also vermutlich handelt es sich um einen Leiter in der Gemeinde. Aber irgendwie wird auch die ganze Gemeinde als Kollektiv angesprochen. Deswegen, Jesus sieht uns. Und manchmal hören wir ja in der Predigt so zu, für jeden anderen im Raum, nur nicht für uns. Oh, das wäre gut für meine Kinder, das müssten die hören. Ja, aber Jesus sieht auch dich. Manchmal denken wir, oh, das wäre jetzt was für meine Freunde, für meine Verwandten, für meine Bekannten, die offensichtliche Schwachstellen haben. Aber Jesus sieht auch dich. Er sieht auch uns als Gesamtheit. Wie leben wir als Gemeinde? Was für ein Bild geben wir als Gemeinde, als Versammlung ab? Und deswegen haben wir diese Reihe auch geplant. Wir saßen letztes Jahr zusammen und haben gemerkt, ja, irgendwie wäre es nochmal gut, mehr über Gemeinde zu sprechen. Die Gottesdienste waren damals ein bisschen leerer als jetzt gerade. Die Gemeindestunden waren ein bisschen schlechter besucht als jetzt gerade. Irgendwie war es schwer, Leute für Dienste zu finden. Ein paar treue Geschwister haben sich irgendwie zurückgezogen und wir dachten, boah, wir wollen irgendwie, dass Gemeinde noch wichtiger wird. Deswegen lass uns über die Sendschreiben sprechen. Denn in den Sendschreiben, da schreibt ja Jesus Briefe an Gemeinde, weil ihm Gemeinde wichtig ist. Wenn Gemeinde unwichtig wäre, würde er keine Briefe schreiben. Und dieser simple Gedanke, der bewegt mich, Jesus liegt Gemeinde auf dem Herzen. Und wenn ihm Gemeinde auf dem Herzen liegt, ja, sollten wir doch seinem Vorbild folgen, oder? Also, seid gespannt auf diese Reihe. Unser Wunsch, unser Gebet ist, dass wir alle hier rausgehen nach ein paar Wochen und sagen, jetzt liebe ich die Gemeinde noch ein bisschen mehr. Jetzt liegt es mir noch mehr am Herzen, hier zu sein und hier mitzuleben. Ein bisschen zum Hintergrund, für die, die letztes Mal nicht da waren oder es schon wieder vergessen haben nach der vollen Woche. Johannes sitzt auf der Insel Patmos. Das war eine römische Strafkolonie. Er ist dort wegen seines Glaubens gelandet, weil er irgendwie für Jesus eingestanden ist, sitzt dort in Gefangenschaft und empfängt eine Vision von Gott. Gott gibt ihm unter anderem 7 Briefe an 7 Gemeinden und er zeigt ihm, was noch alles zukünftig passieren wird. Also sehr spannend, lest gerne mal die Offenbarung, manchmal auch sehr verwirrend und schwer zu verstehen, aber doch eine ganz, ganz besondere Offenbarung Gottes. Und wir werden in dieser Reihe nicht Brief für Brief durchgehen. Das könnten wir machen, dass wir angucken, was sagt er zu Ephesus, was sagt er zu Pergamon, zu Smyrna und so weiter. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir das so in 5 Gottesdiensten thematisch durchgehen. Weil doch die Struktur sehr ähnlich ist und sich wiederholt. Und irgendwie dachten wir, kann man so machen, kann man auch anders machen. Aber wir fanden das ganz nett, auf diese Art und Weise durchzugehen. Der Ablauf ist eigentlich immer der gleiche. Und so hat Arthur letzte Woche mit einer Einleitung angefangen und uns wunderbar mit hineingenommen, hinter den ersten Gedanken, mit dem jeder Brief anfängt. Jeder Brief fängt eigentlich damit an, dass Jesus vorgestellt wird. Das sagt der Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommt irgendeine schöne, eine herrliche Beschreibung von Jesus Christus. Und ich liebe es, wie diese Briefe so aufgebaut sind, denn so fängt er mal an, dass den Hörern Jesus vor Augen gemalt wird und der Brief endet jedes Mal damit, dass Lohn versprochen wird. Auch darüber werden wir noch reden. Jesus sagt quasi, Leute, ich bin der, der alles im Blick hat. Ich bin der, der alles in seiner Hand hält. Ich bin der, der über allem thront. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte, ich bin der Schöpfer. Ich bin der heilige Herr. Und jetzt hört zu, was ich euch zu sagen habe. Da kommt eine Botschaft, die aus Kritik, aus einem Aufruf. Und ganz am Ende wird immer Lohn verheißen. Und das bildet wie so eine schöne Klammer um den Inhalt der Botschaft. Das will er sagen, das ist wichtig. Aber zuerst fängt es mit Jesus an. Und es endet mit Lohn. Wenn du das umsetzt, was ich dir sage, dann will ich dich reich segnen, dich reich beschenken. Ich lerne allein aus dieser Struktur, dass Jesus kein mürrischer Gott ist, kein meckernder Gott ist, der einfach so ein paar Botschaften uns gegen den Kopf knallt, sondern er steht am Anfang. Seine Schönheit, seine Größe steht am Anfang und er verspricht Lohn. Er will segnen, wenn du auf sein Wort hörst. Er will dich reich beschenken, wenn du ihm folgst. In dieser Botschaft, wir werden uns hauptsächlich Lob, Kritik, Aufruf, diese Dinge angucken heute, was er der Gemeinde zu sagen hat, taucht dieser Gedanke auf, dass er das damit einleitet, indem er sagt, ich kenne deine Werke, ich kenne deine Situation. Also Jesus sieht uns. Und dabei tauchen auch ein paar schwere Begriffe auf, die vielleicht manchmal schwer zu verstehen sind. Wir werden es nicht schaffen, alle zu erklären, aber so ein paar, denke ich, werden hier und da aufgegriffen werden. Genau. Jesus schreibt einen Brief an die Gemeinde. Und ich lade dich ein, mitzudenken, wie könnte ein Brief an unsere Gemeinde aussehen? Wie könnte ein Brief aussehen, den Jesus an dich persönlich schreibt? Lass uns mitdenken, Jesus ist Gemeinde nicht egal. Und so kommen wir zum ersten Gedanken, Jesus sieht uns, der allmächtige, erhabene Jesus sieht nicht nur Menschen im Westen, nicht nur Menschen im Osten, nicht nur Reiche, nicht nur Arme, sondern Jesus sieht uns alle. Ich habe vor 2 Wochen mit meiner 4-jährigen Tochter gesprochen. Wir haben uns so eine Andacht angeguckt morgens vorm Frühstück. Und da war so ein Bild, wo sich ein Kind hinterm Baum versteckt. Und der Gedanke war, ja, wenn sich jemand richtig gut versteckt, dann sehen wir den gar nicht. Aber Gott sieht alle. Und da hat meine Tochter, die hat ein gutes räumliches Denken, hat nachgedacht, hat gesagt, wahrscheinlich liegt das daran, dass der ja oben im Himmel ist und von oben kannst du ja alles sehen. Da kannst du auch hinterm Baum gucken, wenn da sich einer versteckt. Ja, sozusagen, könnte man so sagen. Und dann denkt sie weiter, aber was ist, wenn einer im Haus ist? Kann Gott das auch sehen, wenn jemand im Haus ist? Oh ja, selbst wenn du hier sitzt, sieht Gott das. Und er sieht noch viel tiefer und viel weiter. Er sieht zum Beispiel unsere Umstände. An Smyrna, an die Gemeinde, schreibt er in Kapitel 2, Vers 9, ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden, sind es nicht, sondern sie sind eine Synagoge des Satans. Also die Gemeinde in Smyrna muss schwere Umstände erlitten haben. Da ist die Rede von Verfolgung, von Armut und von Lästerung. Eusebius, ein alter Geschichtsschreiber, der bestätigt genau das und sagt, ja gerade dort in Smyrna, dort waren die Christen einem extremen Druck von den Juden ausgesetzt. Das führte zu gesellschaftlichem und zu wirtschaftlichem Druck. Deswegen waren die wahrscheinlich bitterlich arm. Aber Jesus sagt, eigentlich seid ihr reich. Geistlich gesehen geht's euch gut, auch wenn die Umstände nicht so gut sind. Ich finde es interessant, also bitte lest ihr nochmal in Ruhe für euch. Wir werden immer nur so ein paar kurze Einblicke haben. Wenn man sich zum Beispiel die Gemeinde Laodicea anguckt, die waren stinkreich, aber geistlich, bitterlich verkümmert. Diese Gemeinde war materiell gesehen sehr arm, aber geistlich reich. Wohlstand und schöne Umstände sind kein Indiz dafür, dass es dir gut gehen wird, dass du Jesus lieb haben wirst und nachfolgen wirst. Ja, im Gegenteil. Wir sehen das in unserem wohlhabenden Land, das hält uns so oft ab, unser Wohlstand und unsere schönen Umstände. Fand ich einen interessanten Gedanken an dieser Stelle. Jesus sieht es, er sieht die Umstände auch in Pergamon. Kapitel 2, Vers 13. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Bild, das versteht man nicht. Was ist der Thron des Satans? Dann guckt man mal nach. Ah, okay, in Pergamon, da war einer der ältesten Tempel zur damaligen Zeit und dort wurde ein intensiver Kaiserkult betrieben. Also der Kaiser wurde dort verehrt und das war eine schwere Situation. Die Gemeinde hat es nicht einfach gehabt. Und Jesus sagt, ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, was um dich herum los ist. Ich kenne deine Herausforderungen, die dich gerade betreffen. Und so kann man Gemeinde für Gemeinde durchgehen und merkt, die waren ganz unterschiedlich. Die steckten in ganz unterschiedlichen Situationen. Dort waren Reichtum oder Armut, dort waren Angriffe von innen durch falsche Lehrer, ist auch ein großes Thema, falsche Lehrer, falsche Vorbilder oder Angriffe von außen durch Verfolgung. Aber alles hat der Herr im Blick. Ja, und auch dein Leben hat Jesus im Blick. Er sieht es, ob das Konto gerade voll ist oder ob du gerade im Minus bist. Er sieht deine Gesundheit, ob du gerade topfit bist oder schon wieder krank bist, schon wieder zu kämpfen hast. Er sieht, ob es im Leben gerade glatt läuft, ob du Gegenwind oder Stress erlebst. Er sieht, ob du gerade verzweifelt oder auch entspannt auf Partnersuche bist oder ob du in einer glücklichen oder einer schwierigen Beziehung steckst. Er sieht das alles. Er sieht deine Umstände. Und wenn es nur das wäre, wäre das ein bisschen ja, nicht so hilfreich. Also, wenn er nur sehen würde und nichts machen würde, wäre das wie so ein Zoobesucher, der Popcorn isst und sich so ein bisschen die Tiere anguckt. Man schaut sich so die Elefanten an, die Giraffen und genießt das, schaut zu, wie die sich da im Gehege bewegen. Aber bei Jesus ist es mehr. Er wird uns in Hebräer 4, Vers 15 als jemand beschrieben, der mitfühlen kann. Er schaut nicht nur hin, sondern er fühlt mit. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Was für ein Vers. Jesus wird als Hohepriester bezeichnet, der auf die Erde gekommen ist, der Mensch geworden ist, der auch versucht worden ist, der auch Schwachheiten erlebt hat, der auch schwere Umstände erlebt hat und deswegen hat er Mitleid. Er kann mitfühlen mit dem, was du gerade erlebst. Egal, was dich bewegt, er sieht es nicht nur, er fühlt mit dir. Und ich liebe es, dass solche Verse in der Bibel stehen, denn das macht mir so ein schönes Gottesbild. Gott fühlt mit. Er ist nicht trocken, er ist nicht emotionslos. Er freut sich mit dir, wenn du dich freust. Er leidet mit dir, wenn du leidest. Ich wollte auch von Hagar sprechen, weil es so gut passt. Du hast es in der Einleitung erwähnt. Hagar erlebt an einem Tiefpunkt ihres Lebens, erlebt sie, wie Gott ihr in der Wüste begegnet und sie aufrichtet, sich über sie erbarmt. Und sie sagt diesen schönen Satz, du bist ein Gott, der mich sieht. Das kommt von tiefstem Herzen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, manchmal fühlt sich das nicht so an. Und trotzdem will ich es dir zusprechen. Ich lese es hier in seinem Wort Gottes, dass sein Herz und sein Blick auf dich gerichtet ist und zwar voller Liebe, voller Güte und voller Fürsorge. Er sieht aber noch mehr, er sieht nicht nur die Umstände herum, er sieht auch dich. Er sieht deine Werke. Er sieht, was du tust und was du sagst. Denk dran, es geht auch an Gemeinden. Er sieht auch, was wir als Gemeinde machen, wie wir als Gemeinde uns verhalten, aber auch du persönlich. An Thyatira schreibt er zum Beispiel in 2 Vers 19, Ich kenne deine Werke und deine Liebe und dein Dienst und dein Glauben und dein standhaftes Ausharren und so weiter. Also da lief super. Also vieles lief da super. Die haben sich geliebt, die hatten Glauben, die haben gedient, die haben ausgeharrt. Und das hat Jesus gesehen. Er erwähnt das, weil er sagt, ich sehe ganz genau, was du tust. Auch wenn Menschen das vielleicht nicht sehen. Ich sehe es. Und an Laodicea, die letzte Gemeinde, die wirklich nicht gut bei wegkommt in diesen Briefen, da sagt er, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Könnte man jetzt viel zu erklären, wie das gemeint ist. Ich mache es ganz kurz. Es gab dort warme Quellen, die erfrischend warm waren. Es gab dort kühle Wasserquellen, die erfrischend kühl waren. Und Laodicea war beides nicht. Die waren weder warm noch kühl. Die waren ungenießbar. Ihre Werke, ihr Verhalten als Gemeinde war so ungenießbar, dass man es am liebsten ausspucken würde. So haben die sich verhalten. Und Gott sieht es. Er sieht ihre Werke. Ja, Jesus sieht auch das, was du tust. Er hat das gesehen, was du letzte Woche bei der Familienfeier getan hast. Er hat gehört, was du letzte Woche deinen Kindern, deinem Partner, deinen Freunden oder wem auch immer gesagt hast. Er hat es gesehen, was du auf Social Media geschrieben hast und was du dir angeguckt hast. Und wenn dieser Gedanke dir gerade Sorgen und Bauchschmerzen bereitet, dann will Gott dich vielleicht gerade überführen durch dein Gewissen, dass du was ändern solltest. Vielleicht ermutigt dich dieser Gedanke auch, dass du sagst, wow, endlich sieht mich einer. Ich mache so viel für meine Familie. Ich mache so viel für diese Gemeinde. Ich streng mich so sehr an, aber keiner sieht's. Keiner sagt mal Dankeschön. Keiner freut sich darüber. Ich bin so oft am Weinen und keiner kriegt's mit. Gott sieht dich. Und das ist wichtiger als alles andere. Es ist gar nicht so wichtig, dass Menschen deine Werke sehen. Das ist unser Stolz, der das möchte, dass wir gesehen werden. Der Herr sieht deine Werke. Auch die, die sonst keiner sieht. Und er schaut noch tiefer, er sieht unser Herz an. Jesus sieht dein Herz. Ich weiß nicht, wie er das macht. Wir haben gehört, es gibt über 8 Milliarden Menschen. Als Kind habe ich mir das vorgestellt, dass er so ganz, ganz viele Monitore vor sich hat. Und auf jedem Monitor ist so ein Mensch, dessen Leben er verfolgt. So ein bisschen wie bei der Truman Show. Aber das braucht er nicht. Gott sitzt in seiner Größe auf seinem Thron und hat das einfach so vor Augen. Der braucht keine Bildschirme, der braucht keine Berichterstatter. Der ist allwissend und alldurchdringend. Er sieht bis in jedes Herz von 8 Milliarden Menschen. Was für ein großer und gewaltiger Gott. Ihm entgeht nichts, kein Gedanke, kein Gefühl, keine Regung deines Herzens. Alles ist vor ihm zu jeder Zeit offenbar. Von jedem Menschen, der jemals gelebt hat. An Ephesus sagt er zum Beispiel, ich kenne deine Werke und deine Mühe, das ist 2 Vers 2, und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und du hast sie als Lügner befunden und du hast Ausharren und hast vieles ertragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Also Gott schaut auf Ephesus und sagt, wow, das sind viele gute Werke. Ihr macht's richtig gut. Nach außen sehe ich ganz, ganz viel Gutes. Aber, Vers 4, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Er sieht nicht nur die Werke, er sieht dahinter. Er sieht aufs Herz. Ja, und Menschen können wir irgendwie was vormachen, aber Gott nichts. Ich finde die Situation spannend, in der Ephesus steckte. Die Gemeinde war vermutlich ungefähr 40 Jahre alt. Wir sind jetzt gerade so 30 Jahre alt als Gemeinde. Und so nach 30, 40 Jahren gibt es oft einen Generationswechsel in der Gemeinde. Leute, die von Anfang an dabei waren bei der Gründung, die mitgelebt haben, so die Gemeinde mit aufgebaut haben, die das Baby großgezogen haben, die werden älter, die sterben langsam, die ziehen sich zurück und neue Leute übernehmen. Ist ja bei uns auch irgendwie gerade so der Fall. Und die Frage ist, wie wird es weitergehen? Genießt man das gemachte Nest? Oder knüpft man einfach nur an die Werke an, die getan wurden? Führt man es einfach weiter, den Laden? Oder brennt das Herz für die Gemeinde? Schlägt das Herz wie von Anfang an für den Nächsten? Genau diese Frage sollte uns bewegen. Und wenn wir heute so nachdenken und prüfen, vielleicht ist das ja ein Punkt für uns. Vielleicht ist das ein Punkt für dich und dein Leben. Vielleicht sieht Gott unsere Gemeinde und sagt, wow, ihr macht so viel. Wahnsinn, euer Kalender ist voll. Tolle Sachen für Kinder, tolle Sachen in der Küche, tolles Miteinander, tolle Lieder, ihr macht so viele schöne Sachen. Aber das Herz dahinter, Schlägt das für Jesus? Machen wir das von Herzen wirklich gerne für den Herrn? Vielleicht ist es das, was Gott uns sagen möchte, vielleicht auch was anderes. Zu Sardes sagt er, ich kenne deine Werke, in 3 Vers 1. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Sardes hatte einen super Ruf, also die kamen super an. Die konnten angeben unter den anderen Gemeinden. Du hast einen tollen Namen. Die Leute reden über dich. Oh, die Gemeinde in Sardes, die sind wirklich toll. Also die machen ja so viel Gutes, so eine schöne Gemeinde. Aber Jesus sagt, ich weiß, dass du eigentlich geistlich tot bist. Da ist nicht viel dahinter. Hinter deiner Front, hinter deiner Fassade steckt nicht viel. Die überwiegende Mehrheit zeichnete sich durch mehr Schein als Sein aus. Es gab ein paar, in Vers 4 wird das genannt, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Also die haben rein gelebt, die sind Jesus nachgefolgt. Aber die Mehrheit stach heraus, dass sie mehr Schein als Sein präsentierte. Aber Gott durchschaut das, er sieht das. Vor ein paar Jahren war ich in St. Petersburg, vor vielen Jahren schon, das war damals Ende der Schulzeit, waren wir mit unserem Jahrgang in St. Petersburg, ist eine wunderschöne Stadt, eine ganz spannende Geschichte, schöne Architektur, schöne Kanäle, man sagt, das ist das Venedig des Ostens, schöne Häuser, also seht euch mal diese Fassaden an, das ist wirklich richtig, richtig schön. Und so sind wir durch die größten und pompösesten Straßen von St. Petersburg gelaufen und irgendwann hat der Reiseführer uns genommen in so einen Hinterhof und hat gesagt, jetzt guckt euch das Haus mal von hinten an. Das war manchmal richtig hässlich. Das waren Häuser, die so aussahen von vorne, schön verputzt, schön verarbeitet, schön angemalt, aber von hinten waren das alte, verlotterte, heruntergekommene Bauten. Hauptsache nach außen strahlen. Ich kann das super. Ich bin so groß geworden in der Gemeinde, man weiß, wann man wie zu gucken hat, wann man sich wie zu benehmen hat, aber oft steckt da gar nichts dahinter. Aber Gott durchschaut das. Gott sieht hinter die Fassaden, ihm können wir nichts vormachen. Er sieht dein Herz. Und so sieht Jesus diese Gemeinden, er sieht die Umstände, er sieht die Gefahren, die von innen und von außen auf die Gemeinde kommen, er sieht die Taten und er sieht das Herz. All die Gefühle, all das Leid, was da ist, aber auch die falschen Herzenshaltungen, er sieht es. Er ist ein Gott, der Nieren und Herzen erforscht. So sagt er es an die Gemeinde in Thyatira. Aber was macht Gott damit? Also der sieht jetzt alles, aber was ist jetzt? Also was passiert dann? Dadurch, dass er alles sieht und sagt, ich kenne dich, ich weiß, wo du wohnst, dann folgt immer eine Botschaft. Und diese Botschaft ist, wie ich es schon genannt habe, voll von Kritik, von Lob und von einem Aufruf. Wenn Jesus uns sieht, dann könnte es sein, dass er Lob ausspricht. Dann könnte es sein, dass er dein Leben anschaut und sagt, ich freue mich einfach mit dir, dass du das oder das tust oder glaubst. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich finde die unfassbar wertschätzend, diese Briefe. Und ich habe mal so eine Tabelle mitgebracht, das ist recht klein, ihr müsst das auch nicht auswendig können, auch nicht alles durchlesen. Einfach mal eine Übersicht, die wird sich nach und nach jetzt füllen. Fand ich mal ganz interessant. Es gibt Gemeinden, die habe ich in grün markiert, Smyrna und Philadelphia, da gibt es keine Kritik. Da läuft's. Oder in ihrer Situation brauchen sie gerade keine Kritik, sondern nur Ermutigung. Es gibt Gemeinden, die sind gelb, die haben sowohl Lob und Wertschätzendes als auch Kritik. Wir sind so mittendrin. Und es gibt zwei Gemeinden, Sardes und Laodicea, da gibt es kein Lob. Außer für ein paar in Sardes, ein kleiner Haufen. Da gibt es kein Lob, es gibt nur Ermahnung. Und ich weiß nicht, welche Farbe am besten gerade zu deinem Leben passen würde. Kannst du mal mitdenken, mal im Gebet das erfragen. Vielleicht sagt Gott einfach nur, Mensch, du brauchst gerade einfach nur Ermutigung. Du brauchst gerade einfach nur die Ermutigung, dran zu bleiben. Vielleicht ist es bei dir so durchmischt. An die Gemeinde in Pergamon und Thyatira sagt er, ich habe ein weniges gegen dich. Also es läuft vieles gut, aber ein weniges habe ich gegen dich. Vielleicht bist du jemand, wo grundsätzlich du gut unterwegs bist, aber das sind Dinge, wo Gott sagt, da möchte ich ran. Da läufst du gerade in eine falsche Richtung. Oder vielleicht sieht es bei dir dunkelrot aus und du bist gerade völlig auf Abwägen und brauchst einen dicken Aufruf, umzukehren. Wir fangen mit dem Schönen an, mit dem Lob, denn so fängt er auch die Briefe an und sagt, ich kenne deine Werke. Wir könnten beispielhaft Pergamon mal lesen, Kapitel 2, Vers 13. Habe ich eben schon mal angefangen. Ich kenne deine Werke und ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Also da, wo dieser Kaiserkult ist. Und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast. Gott muss das nicht sagen. Gott könnte auch direkt diesen Punkt überspringen und sagen, was alles falsch läuft. So machen wir das manchmal. Was uns stört, das sagen wir. Aber Gott fängt mit dem Schönen an und sagt, das freut mich, dass ihr meinen Namen festhaltet, dass ihr in dieser schweren Situation den Glauben nicht verleugnet habt, das ist schön. Und er bringt es auf den Punkt, und zwar nicht nur vor dieser Gemeinde, sondern das Buch ist ja weitergegangen an die nächste Gemeinde, an die nächste und vielleicht darüber hinaus noch mehr Gemeinden in Kleinasien. Und alle haben mitbekommen, Pergamon macht eine Sache richtig gut. Wertschätzung, Lob und Anerkennung ist Jesus wichtig. Und wenn man das alles so zusammenfasst, dann lerne ich, ja, Jesus liebt es. Er freut sich darüber, wenn wir ihm nachfolgen. Er liebt es, wenn wir uns an sein Wort halten. Er liebt es, wenn wir mit Sünde brechen. Er liebt es, wenn wir uns von falschen Lehren fernhalten. Wenn wir uns von schlechten Vorbildern fernhalten. Er liebt es, wenn wir trotz Leid und trotz Verfolgung standhaft bleiben. Er liebt es, wenn wir im Glauben Wachstum erleben. Leute, und wenn Gott sich so sehr über Menschen freut und so wertschätzend über Gemeinde spricht, sollten wir nicht seinem Vorbild folgen? Manche von uns können das besser. Die sprudeln so über vor Wertschätzung und vor Lob und sagen es immer wieder. Und manche von uns können das gar nicht. Und manchmal haben wir die kuriosesten Ausreden, warum wir nicht loben sollen. Ja, nicht, dass er sich noch überhebt. Was ist denn das für ein Grund? Nicht, dass er sich überhebt. Also bei Jesus sehe ich das nicht so, dass er so einen Grund anführt. Ja, liebe Gemeinde, ich sag mal lieber nichts, ne? Nicht, dass ihr noch stolz werdet. Nein, er sagt es einfach, er freut sich einfach. Lasst uns doch viel mehr loben und ermutigen. Manchmal loben wir auch nicht, weil wir stolz sind. Also ganz ehrlich, ich möchte oft der Tollste sein. Vielleicht geht es ja ähnlich. Ist keine gute Haltung. Aber oft wollen wir der Tollste sein. Und wenn ich jemand zu sehr lobe, dann könnte der ja besser dastehen als ich. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich möchte uns als Gemeinde ermutigen, dass wir viel loben und viel wertschätzen. Und das, worüber wir uns freuen, dass wir es zum Ausdruck bringen. Lass uns hier dem Vorbild von Jesus folgen und auch Paulus hat das sehr intensiv gelebt. Also wenn wir uns die Paulusbriefe angucken, so oft schwärmt er von seinen Mitarbeitern. Genau. Wenn Jesus dein Leben anschaut, könnte es sein, dass er ganz viel Gutes sieht. Es könnte auch sein, dass er ermahnen muss, dass er das kritisieren muss. Es könnte sein, dass ganz grundlegende Dinge in deinem Leben schieflaufen, dass du dich irgendwo verrannt hast. Und auch hier habe ich mal einiges aufgeschrieben. Epheser, die hatten die erste Liebe verlassen. Die anderen waren unvorsichtig mit falschen Lehrern oder haben Verführer bei sich geduldet. Die anderen, das waren die Fassadenchristen aus Sardes oder die Ungenießbaren, die irgendwie ganz komische, schlechte, stolze Werke hatten, die sich überschätzt haben. Also so kann es sein, dass Gott auch in deinem Leben Dinge ansprechen muss. In Pergamon sagt er, so hast du auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Das ist ein hartes Wort. Jesus sieht in die Gemeinde und sagt, du hältst an dieser falschen Irrlehre fest, die Leute kaputt macht, die Leute vom Kreuz wegbringt und das hasse ich. Er hasst nicht die Gemeinde, aber er hasst das, was sie tun. Warum macht Gott das? Warum kann Gott uns nicht einfach in Ruhe lassen? Warum muss der uns mit sowas auf die Nerven gehen? Warum muss der uns so ein Gewissen geben und so andere Menschen geben, die uns ansprechen und sein Wort, was uns überführt von Dingen, warum kann der uns nicht einfach in Ruhe lassen? Ganz einfach, Offenbarung 3, Vers 19, das sagt er an Laodicea, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. Alle, die ich lieb habe, die überführe ich von Schuld und die züchtige ich, also das heißt erziehen. Wen Gott liebt, den erzieht er. Und das ist ja eigentlich nur logisch. Eltern, die ihre Kinder nicht erziehen, die alles durchgehen lassen, die sagen, macht, was ihr wollt. Ihr seid ja 2 Jahre alt jetzt, macht, was ihr wollt. Ich reguliere nichts, ich spreche nichts an. Solche Eltern, das ist eine Katastrophe. Jemand, der liebt, der wird sein Kind auf Dinge hinweisen. Der wird sein Kind helfen, von falschen Dingen zu überführen. Sonst wird das Kind sich verrennen. Ein guter Deutschlehrer, der die Klasse liebt, der wird das Diktat vernünftig korrigieren, damit die Schüler was lernen. Wir brauchen Korrektur. Wir brauchen Erziehung. Und nicht, weil Gott ein böser Gott ist. Im Gegenteil, er ist ein liebevoller Gott, dem es nicht egal ist, wie du lebst. Und dieser Gedanke hat mich schon oft ermutigt. Wenn ich mal wieder irgendwo gegen eine Wand gelaufen bin, wenn Gott mich schon wieder von etwas überführen musste, habe ich schon oft ermutigt, okay, das passiert gerade, weil Gott mich lieb hat. Weil Gott noch nicht fertig ist mit mir. Weil es Gott nicht egal ist, wie ich mein weiteres Leben gestalte. Deswegen jedes Mal, wenn du fällst und jedes Mal, wenn du wieder eine dumme Sünde begehst und das dir klar wird, dann freu dich. Klingt komisch, aber freu dich darüber. Denn das heißt ja, dass Gott dir das gezeigt hat. Das heißt, dass Gott an dir arbeitet. Die Sünde ist nicht schön. Das sind Dinge, die Gott nicht gefallen. Aber das ist dir offenbart, ist schön. Er ist nicht fertig mit dir. Ich war vor kurzem mit jemandem im Gespräch und dem hat Gott im Gespräch so richtig seine Schuld und seinen Stolz offenbart. Und das war so interessant zu sehen, weil die Person auf einmal so unsicher war und so schamhaft und traurig. Bin ich so dumm? Was habe ich da gemacht? Und dabei musste ich an mich denken, wie oft habe ich versagt? Wie oft hat Gott mir was gezeigt und ich habe mich in Grund und Boden geschämt, weil ich schon wieder versagt habe. Aber dabei sollen wir nicht liegen bleiben. Die Erziehung Gottes soll uns nicht traurig machen, sondern soll uns nach vorne bringen, soll uns verändern. Und trotzdem legt Gott den Finger in die Wunde und muss uns wachrütteln bei unserer Blindheit. Aber er tut es aus Liebe. Ja, wir brauchen in der Gemeinde Korrektur. Wir brauchen miteinander Zurechtweisung. Wir brauchen das gegenseitig. Und wenn du jemand bist, der sagst, ach du, ich brauche das nicht. Ich bin schon so weit. Ich bin schon so reif. Hier hat mir keiner was zu sagen. Dann sollst du überlegen, ob Gemeinde der richtige Ort für dich ist. Denn genau darum geht es in Gemeinde. Wir haben einander im Blick. Wir helfen einander, auf den richtigen Weg zu kommen. Voller Liebe, voller Hingabe. Nicht um zu verurteilen, sondern weil wir uns lieb haben. Und auch Gott spricht in der Gemeinde und durch die Gemeinde, weil er uns hier überführen und leiten und verändern möchte. Aber wenn du wachsen willst, dann komm zu einer Gemeinde. Dann schließ dich fest einer Gemeinde an und leb mit. Dort spricht Jesus. Also, wenn Jesus dein Leben sieht, könnte es sein, dass er Dinge hat, über die sich freut, Dinge hat, die er ansprechen muss. Und es könnte sein, dass er einen klaren Appell, einen klaren Aufruf zur Buße, zur Umkehr für dich hat. Auch das finden wir in fast jedem Brief, außer in unseren beiden Vorzeigegemeinden, in Smyrna und Philadelphia, die werden einfach ermutigt. Da wird einfach gesagt, fürchtet euch nicht, bleibt treu, haltet durch. Es ist schwierig gerade, aber bleibt dran. Alle anderen bekommen einen Aufruf zur Buße. Und was mir hier aufgefallen ist, er ruft Gemeinden zur Buße auf. Also wir kennen das bei Nichtchristen, da sagen wir, ey Mensch, bekehr dich doch mal, kehr doch mal um zu Jesus. Diesen Begriff Buße, der fällt besonders bei Nichtchristen, die getrennt von Jesus sind, die in Sünde verloren sind, denen rufen wir das zu. Und das passt sehr gut an der Stelle. Aber Jesus ruft es Gemeinden zu. Er ruft es geretteten Kindern Gottes zu, kehr um, tu Buße. Was das genau heißt, wollen wir uns gleich angucken. Lass mich einmal aufzeigen, wie das hier im Text gebraucht wird. Zum Beispiel an Ephesus, in 2 Vers 5, heißt es, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Ist eigentlich eine ganz schöne Definition von Buße. Denk einmal zurück, komm zur Besinnung, dann tu Buße, kehr um und tu wieder die ersten Werke. Smyrna bekommt nichts. Pergamon wird einfach nur gesagt, tu Buße. Und bei Thyatira fand ich sehr spannend, wenn ihr die Bibel da aufgeschlagen habt, Kapitel 2, Vers 21, da sagt Jesus dieser Gemeinde in 2, Vers 21, ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Hier lerne ich über Buße, dass dieses Angebot Gottes irgendwann vorbei ist. Die Zeit der Buße ist irgendwann vorbei. Vielleicht spricht Gott in dein Leben und ruft dich immer wieder auf, zu ihm zu kommen und umzukehren, aber irgendwann wird diese Zeit der Umkehr vorbei sein. So sagt es zumindest ein Thyatira, sonst könnte es schreckliche Konsequenzen haben. Sardes wird gesagt, werde wach, denk zurück, bewahre, was du hast, tue Buße. Und Laodicea, die so selbstsicher waren, wird gesagt, lass dir endlich mal von mir helfen. Versteh doch, dass du mich brauchst und kehr wieder um zu mir. Das Verb, was hier benutzt wird für Buße tun, metanoeo, heißt den Sinn ändern oder das Leben, das Verhalten ändern. Heißt umkehren, sich bekehren. Daher kommt dieses Wort Bekehrung. Und hier steckt irgendwie zweierlei drin. Hier steckt ein Denken drin, ein verändertes Denken. Das beginnt in meinem Sinn, das beginnt in meiner Einsicht, das beginnt da, wo ich etwas verstehe. Aber das zeigt sich auch in einem veränderten Leben, in einem veränderten Halten. Es ist also mehr als nur eine Reue, es ist mehr als eine Einsicht. Und das brauchen wir Christen. Auch wenn du seit über 50 Jahren dabei bist, brauchst du Buße. Du brauchst dieses Umdenken, was im Kopf und im Herz anfängt und sich auf dein Leben auswirkt. Das geht uns alle was an. Denn es kann Zeiten im Leben eines Christen geben, wo wir uns verrennen. Wo wir in eine falsche Richtung unterwegs sind. Wo wir uns in falschen Lehren verstrickt haben. Wo wir uns an eine träge Nachfolge gewöhnt haben. Wo wir uns vielleicht hinter so einem Fassaden-Christsein verstecken. Wo wir in konkreten Sünden oder in Hochmut oder in Lieblosigkeit gefangen sind. Und wenn Gott dir das heute aufzeigt, dann freu dich. Gott ist nicht fertig mit dir. Dann freu dich und kehr um zu ihm. Umkehren heißt, ich bin an einem Punkt, wo ich erkenne, dass ich auf dem falschen Weg bin. Ich erkenne meine Schuld, ich merke, dass ich Jesus brauche. Ich denke zurück, wie es eigentlich sein sollte und dann komme ich zu ihm. Ich komme zum Kreuz, ich bekenne meine Schuld, ich lege es vor ihm nieder und empfange Vergebung. Und dann geht's weiter. Dann mache ich eine Kehrtwende und sage, ich möchte nicht so bleiben, sondern ich möchte ja Veränderung. Ich möchte, dass er mich Stück für Stück umgestaltet. Das zeichnet echte Buße aus. Ich denke um und möchte nicht mehr so weiterleben wie bisher. Als Gott mir damals mal sehr eindrücklich meinen Stolz aufgezeigt hat, da war es beschämend. Ich bin da irgendwie zerbrochen, ich habe mich geärgert, habe mich geschämt. Aber ich bin nicht da liegen geblieben in dieser Scham, sondern ich bin zum Kreuz gekommen. Ich durfte herrlich die Vergebung Gottes in Anspruch nehmen und dann fröhlich weiterlaufen. Ja, und dann bin ich ganz oft wiedergefallen. Und dann ging es wieder zum Kreuz und dann ging es weiter. Umkehren heißt nicht, dass du wieder ein neuer Christ werden musst, sondern dass du zurück zu Jesus kommst und umdenkst. Jesus hat Sünder lieb. So sehr, dass er für uns alle am Kreuz gestorben ist. So sehr, dass er für dich bezahlt hat. Und er hing am Kreuz und er wusste ganz genau, dass wir immer wieder fallen werden. Dass wir immer wieder versagen werden. Und trotzdem hat er bezahlt. Je nach Situation, sehen wir in den Gemeinden, könnte Buße in deinem Leben heißen, ich komme zum Kreuz, ich bereinige das und dann lasse ich mein Herz neu von Jesus erfüllen. Oder ich komme zum Kreuz, empfange Vergebung und dann schließe ich die falschen Lehren und die falschen Vorbilder aus meinem Leben aus, die mich beeinflussen. Es könnte auch heißen, ich komme zum Kreuz und ich erkenne wieder, dass ich abhängig bin von Jesus, dass ich ihn brauche. Was heißt es für dich? Vielleicht ruft Gott dich heute, an einem gewissen Punkt deines Lebens umzukehren und umzudenken. Und ich möchte, dass wir heute Morgen hier zweispurig unterwegs sind, dass wir einmal schauen, was betrifft unsere Gemeinde? Hat unsere Gemeinde vielleicht so einen Schlag? Haben wir uns irgendwo in eine Richtung entwickelt, wo Gott etwas hineinsprechen möchte? Aber auch dich persönlich. Was will Gott mir persönlich heute Morgen sagen? Es gibt im Alten Testament Vorbilder, die ich sehr, sehr schätze. So ein Mose, ein Nehemia. Das waren Männer, die wirklich für Gott gebrannt haben. Und die haben in ihrem Leben sich teilweise vor das Volk gestellt. Das Volk hat gesündigt, das Volk hat Mist gebaut, die hatten eigentlich gar nichts damit zu tun, aber was sie machen ist, sie sagen, Herr, wir haben gesündigt. Herr, unser Volk ist auf dem falschen Weg. Herr, sei uns gnädig. Herr, vergib uns. Herr, hilf uns. Sie stellen sich vor das Volk, sie identifizieren sich mit dem Volk. Und das wünsche ich dir und mir, dass du dich mit Gemeinde identifizierst. Dass du nicht da sitzt und meckerst und dich ärgerst und verurteilst, sondern dass du sagst, die Baustelle der Gemeinde ist auch meine Baustelle. Ich lebe hier mit. Ich lasse mich hier gebrauchen. Ich will, dass wir hier weiter hinwachsen zu Jesus. Und gleichzeitig gilt, dein Leben, dein Beten, dein Denken, dein Verhalten, das beeinflusst ja auch die Gemeinde, im Guten und im Schlechten. Das bringt hier was mit rein. Also du hast Anteil daran, dass Gott auch Gemeinde weiter verändern kann. Und das wünsche ich mir, dass wir dieses Herzensanliegen haben. Ich möchte abschließen und zusammenfassen. Dieser Gedanke ist mir sehr wichtig geworden in Offenbarung. Jesus sieht uns. Er sieht diese Gemeinden. Er sieht auch unsere Gemeinde Lichtenau. Und er sieht auch dich. Er sieht deine Umstände. Er sieht deine Werke. Und er sieht dein Herz. Es ist ihm nicht egal, wie es im Leben aussieht. Und das sorgt dafür, dass er sich von Herzen mitfreut. Dass er das Lob, dass er es heraushebt, dass er wirklich mitfiebert und mitleidet mit dir. Und gleichzeitig auch, dass er dich überführt, dass er Ermahnung ausspricht. Und vielleicht ruft er auch zur Umkehr auf. Komm zum Kreuz, da hat Jesus bezahlt. Da streckt er dir die Hand der Versöhnung entgegen. Amen. Ich würde euch gerne mit ein paar Fragen entlassen. Oder lasst uns einfach 2 Minuten der Stille nehmen. Was macht dieser Gedanke mit mir? Wühlt das gerade was in dir auf? Oder ermutigt dich das gerade einfach? Wie würde Jesu Botschaft an dich heute aussehen? Worüber freut er sich, wenn er dein Leben sieht? Was würde er ansprechen, wenn er dir einen Brief schreiben würde? Und wenn du dann noch Zeit hast, denk mal über unsere Gemeinde nach. Was würde vielleicht unsere Gemeinde als Kollektiv sagen? Das schafft ihr wahrscheinlich nicht in 2 Minuten. Aber ich möchte, dass ihr das mal mit reinnehmt, diesen Gedanken. Und dass wir uns beim Kaffee noch weiter darüber austauschen und ins Gespräch kommen. Was ist gerade dran? Was läuft gut? Wo haben wir Baustellen? Lass uns das ins Gebet nehmen. Ich bleibe noch hier und dann schließe ich in 2 Minuten im Gebet ab. Vater im Himmel, du bist ein Gott, der uns sieht. Ja, und du bist so mächtig und du siehst so weit, dass du auch jeden Gedanken gerade gesehen hast, der gedacht wurde. Dass du jedes Gebet jetzt gerade gehört hast, was gesprochen wurde. Dass du jede Freude, die sich irgendwo geregt hat, miterlebt hast. Und dass du auch jede Trauer oder ja, jedes Unverständnis auch gerade gemerkt hast. Herr, und ich bete, dass du uns weiter leitest in diesen Gedanken, Herr. Ich bete, dass du uns weiter umgestaltest als Gemeinde, aber auch ganz persönlich. Hey, wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen hinwachsen zu dir. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der du Freude hast, die zum Segen für viele andere wird. Danke, Herr, für deine Liebe, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern dass du an uns arbeitest, dass du uns überführst und uns begleitest. Danke, dass du es voller Geduld tust und dass du es voller Liebe und voller Hingabe tust, Herr. Hab vielen Dank für alles. Ja, dich wollen wir loben. Dich wollen wir beten. Du bist groß. Ja, so unfassbar, unvorstellbar groß. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Amen.